So, hallo liebe Fotopodcast-Hörer. Ich habe heute einen Termin bei Ulf Duda. Bin total froh, dass ich hier mal zwischenrutschen konnte. Erstmal hallo Ulf.
Hallo.
Insofern war das ein bisschen schwierig, weil du ein vielbeschäftigter Profifotograf bist. Du lebst unter anderem von Fotografie, musst dich da also bewegen, bist angewiesen auf die Kunden und warst letzte Woche in London. Und genau. Soweit, wie wir das im Vorfeld geplant hatten, hattest du halt so viele Termine, dass es jetzt erst nach Pfingsten in der Woche überhaupt einzustielen geht. Finde ich total schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Mach ich gerne, danke.
Also in eigenen Reihen haben wir unseren Freund Tino Trubel, der für Rasterfechter seit neuestem ein bisschen offizieller fotografiert, ansonsten begeisterter Basketballfotograf ist. Und ich hoffe, dass ich ihm da jetzt einen super Gefallen mit tue, indem ich mal einen Profi in Sachen Basketball und Sport Fotografie interview. Bei Ulf auf der Webseite kann man lesen, dass er sich hauptsächlich mit Sport, Event und Hochzeitsfotografie befasst. Sind das so die Gebiete, die du abdeckst?
Genau. Wobei in der Reihenfolge kannst du sagen, wirklich Sport mit dem Schwerpunkt Basketball. Und dann kommt jetzt, weil aufgrund der nicht so langen Basketballsaison oder Sportsaison, die endet jetzt quasi, ist im Sommer noch viel Zeit für andere Veranstaltungen. Und dort mache ich dann halt viele Hochzeiten. Und Event ist so, ich sage jetzt mal, zweitrangig. Mhm.
Okay. Also prinzipiell versuchst du deinen Lebensunterhalt mit Fotografie zu bestreiten und seit 2008 hast du für die EWE Baskets, einen Bundesliga-Verein, den Auftrag, die Mannschaft und die Sportevents, die diese Mannschaft bestreitet, fotografisch festzuhalten. Kann man das so sagen?
Genau.
Wer sind da so die Kunden?
Also die Kunden, das ist halt, ist direkt der Verein, sprich die EW Baskets. Mhm. Die machen jede Menge mit den Bildern. Es geht los, vor der Saison macht man natürlich diese Autogrammkarten, die Mannschaftsposter, die dann während den Spielen dann ausgelegt werden, wo die Kinder sich dann halt zum Beispiel Autogramme holen können von den Spielern. Und dann hauptsächlich bei den Spielen bin ich dann zugegen, aber meistens auch nur bei den Heimspielen. Und mach dort halt, fotografiere die Spielsituation, die Spielszenen, auch teilweise die Fans. Und neben den Spielen fotografiere ich auch noch einzelne Vereinstermine, wie jetzt zum Beispiel Sponsorentreffen oder halt die Baskets engagieren sich sehr stark in der Jugend, das bei Jugendveranstaltungen. Und das muss natürlich auch alles irgendwie festgehalten werden. Mhm.
Das hört sich nach einer Menge Arbeit an und vielen Terminen, die du da auch zu bestreiten hast, ne? Was so ein bisschen den vollen Terminkalender auch erklärt. Dann gibt es bei Basketball, ist das glaube ich speziell in der Sportart so, dass es diese sogenannten Playoffs gibt. Die sind immer zum Ende der Saison und da bist du jetzt praktisch genau reingeraten. Ne?
Genau das. Also das ist, wie gesagt, gestern Abend haben wir noch ein spannendes Spiel gegen Ratio Farm Ulm gehabt, in der Verlängerung verloren. Das ist immer die heißeste Zeit, auch für mich als Fotograf, denn für die Fans, für die Mannschaften, für die Spieler sind die Playoffs was ganz Besonderes und ich möchte dann halt auch immer in der Zeit auch den Fans besondere Fotos liefern. Mhm. Und ist für mich jedes Jahr wieder eine Herausforderung, wieder neue Fotos, andere Fotos dann den Fans zu liefern.
Mhm. Gut. Ich hatte so ein bisschen vorher recherchiert, du warst mal Torwart beim Handball und hast auch Handball fotografiert. Wie weit hilft einem das, wenn man selber in der Sportart drin ist, so Spielszenen abzulichten? Würdest du sagen, ist wahrscheinlich nie verkehrt, aber wo ganz besonders hilft einem das dann, wenn man von der Sportart selber ein bisschen Kenntnis hat?
Das Auge ist sehr wichtig. Also man kann, ich kann dir kurz mal jetzt so erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Und dann kann man es vielleicht nachvollziehen. Also wie gesagt, ich habe sehr, sehr lange Handball gespielt, auch, ich kann wirklich sagen, erfolgreich. Das war, ging hoch bis zur zweiten Bundesliga. Habe dort lange gespielt. Wollte dann aber auch mal was anderes erleben, weil im Leistungssport ist es halt so, oftmals 7 Tage die Woche unterwegs und Urlaub etc. gab es da weniger. Ja. Und ich wollte dann einfach so mit was war es, mit 22, 23 wollte ich auch mal was anderes erleben. Bin etwas sportlich etwas kürzer getreten. Und dann bin ich durch meinen Vater, der sich dann eine Canon D20, oder 20D besser gesagt, sich gekauft hat, bin da dann so ein bisschen da rangekommen, hab mal mir ab und zu mal die Kamera ausgeliehen und bin dann angefangen, bei uns im Ort Fußball zu fotografieren oder aber auch speziell Handball. Und ich merkte gleich, ja, dass ich, ich sag mal so, ich sag jetzt mal, das Händchen dafür hatte, weil ich genau wusste, wie die Abläufe sind. Wann ein Spielzug beim Handball, gibt es viele Spielzüge, wann jetzt wohl gleich es zu der entscheidenden Szene kommt, die man fotografieren muss. Und ja, man merkte, ich habe schnell gemerkt, dass man so ein Händchen hatte und das hat sich dann einfach so entwickelt. Man musste sich dann auch, gerade Hallensport, dunkle Hallen, man musste sich dann auch schnell ja, mehr Equipment kaufen, aber ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst und das hat sich dann einfach so entwickelt. Und ja, man merkte einfach, wie gesagt, dadurch, dass ich vom Sport komme, ich weiß, dass ich manche Angriffe erstmal die Kamera unten auf dem Boden liegen lassen kann und dann erst zur entscheidenden Situation halt die Kamera nehmen kann und fotografieren muss.
Okay. Und da hast du natürlich sofort, du hast drei Fotos gemacht und sofort ist jemand angekommen und hat gesagt, Mensch Ulf, hier sind 1000 Euro, wir möchten die gerne mal veröffentlichen.
Ja, ja, schön wäre es. Also das ist, also es war ein langer, harter Weg bis, ja, bis heute. Weil man muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt das Geld anspricht, mit Sportfotos an sich kann man wirklich nicht viel Geld verdienen. Es gibt viele Fotografen, viele, die Sport fotografieren. Und wenn man auch ein bisschen unterklassigen Sport fotografiert, interessiert wirklich nicht viele. Und bei mir war es immer noch ein Hobby. Ich habe es ja auch nebenberuflich gemacht, neben Ausbildung, neben Beruf. Und da kamen halt Freunde an und sagen, hier Ulf, wo kann man die Fotos denn sehen? Und so habe ich dann mal das erste Mal so eine kleine Homepage gebastelt mit einer kleinen Bilddatenbank. Und ja, und die Leute konnten sich die Bilder quasi kostenlos runterladen. Ich habe in dem Sinne erstmal gar kein Geld dran verdient. Das war einfach nur Leidenschaft pur. Und einfach nur, das Schöne ist, dass ich dem Sport und gerade auch dem Handball noch treu geblieben bin dadurch.
Ihr könnt euch gerne im Nachgang mal die Bilder ansehen oder macht jetzt eine kurze Pause beim Hören. Schaut euch die Bilder an auf Ulfs Homepage. Haben wir in den Shownotes auf jeden Fall verlinkt. Ich finde, dass du 3-4 besondere Handballbilder immer dabei hattest, also jetzt im Bereich der Handballbilder, die ich mir so angeguckt habe, dass du immer wahnsinnig präzise diesen Moment, wo ein Angriffsspieler durch die gegnerische Mauer sozusagen durch ist und unmittelbar der Ball kurz vorm Trennen von der Hand ist, also dass man wirklich genau diesen Augenblick hat. Ist das die Fähigkeit eines Torwarts zu wissen, so, der geht jetzt da durch oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also für mich, also wie gesagt, da vermischen sich beide Sachen. Einmal so, ich sag mal, die Sicht des Fotografens und einmal die Sicht des, ich sag mal, Sportlers. Ich denke einfach, ich weiß, was wichtig ist, was auf dem Foto sein muss. Und das soll, wie gesagt, gerade Sportfotos, die sollen Dynamik, die sollen Spannung, die sollen ja Action zeigen. Und wenn ich einen Sportler habe, der, wo kein Handball zu sehen ist, dann denke ich, das ist kein gutes Foto, kein gutes Handballfoto. Und deshalb weiß ich wieder aus Sportlersicht das Timing. Ich weiß ungefähr, wann der Spieler den Ball loslässt und wann auch die größte Kraftanstrengung beim Spieler ist. Und dementsprechend löse ich dann aus. Man muss aber auch sagen, dank der heutigen Technik mit den Kameras hat man natürlich auch das Glück, dass sie dann 6, wenn nicht sogar 12 Bilder die Sekunde macht. Dann ist die Chance am größten, dass man auch genau den passenden Moment erwischt.
Ja, ich war einmal mit Tino beim Basketball unterwegs und habe dann auch ganz fantastische Bilder von Händen, die Bälle in Körbe stecken gemacht. Also so einfach ist das nicht, selbst wenn man da irgendwie von mir aus eine hohe Bildfrequenz hat. Es muss trotzdem irgendwie alles stimmen. Hast du noch eine Vorstellung davon, wie du quasi von Handball zu Basketballfotografie gekommen bist im Bereich der Sportfotografie? Gab es da irgendwie einen besonderen Anlass?
Ja, das war eher zufällig. Da muss man sagen, dass oftmals die Handballsaison kürzer ist als die Basketballsaison. Und wie gesagt, ich wollte dann auch mal was anderes probieren, aber da ist auch wieder, muss ich sagen, mein Vater mir wieder zuvor gekommen, weil er halt auch mit mir so dass die Leidenschaft teilt. Und der hat gesagt, ach, wollen wir nicht mal zum Basketball nach Oldenburg gehen? Da ist immer tolle Stimmung und lass uns da doch mal hingehen. Und ich habe mich dann, oder habe erstmal meinen Vater akkreditiert. Ich war noch gar nicht so so davon überzeugt, weil ich sage, das ist so ein körperloser Sport und das interessiert mich gar nicht. So, und dann war mein Vater die ersten 2-3 Male da und dann habe ich gesehen, das sieht doch schon ganz spannend aus und ich würde es doch auch mal gerne ausprobieren. Und dann konnte ich meinen Vater überzeugen, dass ich jetzt hin kann. Mhm. Und ja, und da war, muss ich sagen, ganz schnell, ich sag mal, so richtig angefixt. Das kommt auch daher, dass der Basketball, sag mal, ein coolerer Sport ist. Es sind sehr viele Nationalitäten vertreten und da sind auch viele amerikanische Spieler, die auch, ich sag mal, einfach cool wirken. Das sind coole Jungs teilweise mit ihrer aus so einer kleinen Show. Und wenn sie dann wirklich mal am Danken sind, sprich den Ball wirklich mit der Hand, wie du gerade sagtest, ins Netz stopfen oder einen Korb stopfen, das sieht schon cool aus. Dazu tolle Cheerleader, tolle Musik, das war alles schon was Besonderes. Ja, und seitdem, das war ja so rum 2008, hat mich das gar nicht mehr so, bin ich da nicht mehr von weggekommen. Und ja, wie man sieht, bin ich immer noch dabei und immer noch sehr begeistert.
Okay, wenn wir da noch den Bogen nach oben spannen, du bist seit 2010, hast du noch zwei weitere Aufgaben im Bereich der Basketballfotografie?
Genau, also das hat sich alles auch so ergeben. Oftmals gehört auch jede Menge Glück dazu. Wir hier in Oldenburg, die Oldenburger Mannschaft, die ich betreue, die ist 2009 deutscher Meister geworden. Mhm. Und da rückt natürlich der Fokus dann auf die Oldenburger Mannschaft und als Folge auch auf den Fotografen, weil es wurden viele Fotos benutzt oder gebraucht. Das Interesse war riesig. Und so hat sich das entwickelt, dass zum Beispiel die Basketball-Bundesliga, also der Dachverband quasi, auf mich aufmerksam geworden ist. Und die waren ganz angetan von meinen Fotos und fragten mich mal, ob ich mit denen was zusammen machen möchte. Die Basketball-Bundesliga, muss man sagen, die richten selber so ein All-Star-Day aus, wo die besten Spieler der Liga mal gegeneinander spielen. Dann noch ein Pokal-Endturnier und noch einen sogenannten Champions Cup, wo der deutsche Meister gegen Pokalsieger spielt. Das sind solche Sachen, die auch betreut werden müssen durch einen Fotografen. Ja, und da bin ich dann so, ich sag mal so, reingerutscht. Und das mache ich bis heute. Betreue die Veranstaltungen allein und eigenverantwortlich. Und im Kontakt mit der Basketball-Bundesliga ist dann später auch ein Kontakt zu der europäischen Champions League, nenne ich es mal. Das heißt, die heißt in Wirklichkeit Euroleague. Das ist halt, ja, wie beim Fußball der Vergleich, die Champions League des Basketballs. Dort tummeln sich dann auch Mannschaften wie Real Madrid, FC Barcelona, ZSK Moskau. Dort bin ich einer von, ja, wir sind 3 bis 4 Fotografen, die dann halt einmal im Jahr das Endturnier fotografieren. Und das war das zum Beispiel jetzt vor 2 Wochen oder für 1 Woche besser gesagt in London.
Okay. Gut. Soweit zur Karriere. Ich gehe mal ein bisschen auf die Technik ein, weil was man jetzt nicht sehen kann, was ich versuchen muss, ein bisschen zu beschreiben, ist, im Bereich der Basketballfotografie hast du ganz viele verschiedene Bilder. Ein paar sind so typische Standard-Szenen aus dem Basketball, die so, ich sag mal, aus Höhe des Publikums fotografiert sind. So wie ein normaler Zuschauer das vielleicht auch sieht. Das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen dichter dran, dadurch, dass du sehr dicht offensichtlich am Feld warst und mit weitwinkligen Objektiven fotografiert hast. Aber es sind auch ein paar Bilder dabei, da fragt man sich, wie hat der das gemacht? Da, das ist also so von oben auf den Korb herab fotografiert. Wie macht man das?
Ja, die Frage wird oft gestellt und ich sage dann immer schon, witzigerweise, dass ich quasi eine Halbzeit hinter dem Korb sitze auf dem Balken und fotografiere durchs Glas. Aber das ist leider ja nicht möglich, dass man da oben sitzt, ist auch viel zu gefährlich. Ja, da ist wirklich ein großer technischer Einsatz vonnöten. Ich arbeite mit Funk. Das heißt, dass ich Kameras hinter dem Basketballbrett installiere, mit Hilfe von Befestigungsarmen. Manche kennen vielleicht diese von Manfrotto, sind bekannte, die heißen Manfrotto Magic Arms. Dort wird das dann befestigt, die Kamera, und mit einem Auslöser wird die Kamera ausgelöst. Das heißt, wenn ich unten am Spielfeld sitze mit der Kamera und fotografiere eine Szene, dann löst parallel die Kamera hinterm Korb auch aus.
Okay. Da gibt's auch bei dir auf dem Blog, hatte ich ein Foto gesehen, wo man sehen kann, wie du selber auf so einer Leiter hochkrabbelst und gerade noch mal irgendwie ausprobierst, ob das wohl auslöst und da drauf zu sehen bist. Wie weit bist du mit der Kamera dann von diesem Korb entfernt?
Also die Kamera ist, setzt direkt am Glas an, mhm, und ich fotografiere sehr weitwinklig. Also das ist immer so im Schnitt entweder mit einem 14 mm Objektiv, mhm, oder aber auch mit einem 15 mm Fisheye und dann möglichst im Vollformat halt. Mhm. Und ja, wo du das jetzt ansprichst mit der Leiter, es ist halt auch so, dass ich komplett alles manuell vorab einstellen muss. Das heißt, Autofokus wird ausgestellt, ich muss das manuell einstellen, mhm, in den Schärfebereich, und ich muss auch mit der Blende, muss ich schon mindestens bei Blende 5,6 muss man schon sein und bei der Belichtung schon bei 640stel.
Mhm. Okay, das heißt, die Kamera muss ein bisschen höheren ISO-Wert, je nach Location dann auch wiederum abkönnen, ohne dass das direkt tierisch rauscht. Dann hattest du gesagt, 15 mm Fisheye. Da hast du eine ganze Batterie von Fotos gemacht, die so quasi, ich sag mal, auf Höhe der Mittellinie, nennt man das beim Basketball auch so,
ja, ja,
so praktisch dir das komplette Spielfeld zeigen. Eigentlich ist nicht viel drauf zu sehen von dem Spiel, aber die Fotos kriegen so einen ganz bestimmten Charme, finde ich irgendwie, dass man plötzlich das Gefühl hat, Mensch, man ist in dem Foto mittendrin, statt nur dabei. Also
genau, genau. Das ist auch gut, dass du das ansprichst, weil das ist auch so eine Art meine Devise. Man muss also ehrlich sagen, dass viele Fotografen, und das meine ich jetzt nicht böse oder sowas, sondern das ist einfach auch gerade für die Pressefotografie, dort sollen bei der Presse, die wollen Fotos, Action-Szenen, zwei Spieler etc. Die wollen keine besonderen Fotos, nenne ich es jetzt mal, wie du es angesprochen hast, dass man das Spielfeld sieht, aber nicht die eigentliche Szene. Mhm. Und ich versuche halt, den Zuschauer mit einzubeziehen, dass man, mhm, ist oft beim Basketball, findet oftmals eine Auszeit statt, wo der Trainer den Spielern nochmal ein bisschen was erklären kann. Und dort versuche ich auch so nah wie möglich, als ob ich ein Spieler wäre, mhm, dabei zu sein und das auch zu fotografieren. So bekommt man den Eindruck, dass man dabei ist. Mhm. Wie gesagt, das versuche ich auch durch meine Fotografie, dass man, wie gesagt, ich sitze nicht nur auf einem Platz die ganze Zeit, sondern ich laufe. Ich laufe, laufe, laufe und auch das sehr viel. Und versuche halt auch das ganz komplette Spiel wiederzugeben. Mhm.
Das geht wiederum natürlich nur, wenn du vorher ordentlich akkreditiert bist und dort auch akzeptiert wirst, natürlich von den ganzen Personen, die dort, ich sag mal, Aufgaben haben, Schiedsrichter, Spieler, auch der gegnerischen Mannschaft, der Spieler und so weiter. Also als normaler Zuschauer wird man dann wahrscheinlich zweimal am Spielfeld ran hoch und runter laufen und dann war's das. Dann guckt man sich die Halle von außen an. Also von daher muss man auch fairerweise mal sagen, dass vielleicht nicht jeder so ein Bild zustande bekommt.
Nein, nein, ja, es ist auch so, wie gesagt, und das ist auch so, dass man, wie gesagt, ich musste ganz viel Geduld beweisen auch, dass ich mir manche Fotos, musste man sich sozusagen erarbeiten. Es ist einfach, mhm, so, auch wenn man akkreditiert ist, ist man oft eingeschränkt in der Bewegungsfreiheit. Mhm. Dadurch, dass ich jetzt aber auch schon so einige Jahre dabei bin und man sich jetzt auch schon untereinander kennt, mhm, ist manches einfacher. Nicht alles, aber so manches ist wirklich einfacher dann dafür.
Bei einer Serie, die ich gesehen hatte, hattest du kommentiert, dass du ab und zu mit einem Blickkontakt belohnt wirst. Ist das auch beispielsweise so eine Sache, die du da unter lange Jahre Engagement abstempeln würdest, dass du eventuell mehr als Fotograf sozusagen von den Spielern wahrgenommen wirst? Und
ja, das ist in der Tat so. Man lernt sich kennen und dank Social Media ist man jetzt ja schneller vernetzt und viele Spieler tummeln sich ja auch bei Facebook, Twitter, Instagram, wie die alle heißen. Und ich packe auch gerne mal einige Bilder dort hoch und viele Spieler freuen sich. Und dann lernt man sich kennen und die wissen auch, die freuen sich auch auf schöne Fotos von sich. Mhm. Und das ist manchmal wirklich mein Glück, wenn die dann irgendwie eine schöne Aktion machen, wie man jetzt sagt, ein Dunking, und landen und gucken dann gerne mal in meine Kamera. Ja. Das ist für mich natürlich dann super. Wie gesagt, weil dann muss man auch wieder sagen, kein anderer Fotograf hat dann in dem Moment das Foto. Hm. Augenkontakt ist im Sport, ist super. Hm.
Gut. Ich kann es schon fast raten. Verraten hast du den Anfang, Canon EOS 20D. Du bist also Canon-Fotograf. Die 15 mm fürs Fisheye haben es auch so ein bisschen verraten. Nikon hat da ja eher einen 16er. 14 mm für die Aktionen hinterm Korb. Gibt es auch längere Brennweiten, die du einsetzt?
Also das Maximalste, was ich habe, ist halt 300 mm. Mhm. Also 300 mm 2,8. Das muss man halt immer wirklich sagen, weil als Festbrennweite auch, weil in der Halle es ja oftmals dunkel ist oder in vielen Hallen. Und da braucht man schon ein sehr lichtstarkes Objektiv. Also es geht bei mir los von 8 mm bis 300 mm. Mhm.
Und die 300 Millimeter setzt du wofür ein?
Also die, es kommt immer ganz drauf an. Also wie gesagt, das ist dann ja, ich sag mal, was für Ideen ich habe. Das ist oftmals am Anfang eines Spiels, das sind solche Close-Ups vom Trainer. Wenn der Trainer, man sitzt oft gegenüber des Spielfeldes und dann fotografiert man die Trainerszenen oder so einfach so, was ich gerne mache, ich versuche emotionale Bilder zu machen und das heißt, dass man die Gesichter fotografiert und das hat einen viel stärkeren Ausdruck, wenn man die sehr, sehr eng oder eng beschnitten, sag ich mal, fotografiert.
Ja, das Problem ist ja, die EWE-Baskets teilen die Farbe mit Rasterfechter. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht da in die Nesseln setze.
Nee, nicht ganz. Nee, nicht Raster gern. Ist orange.
Raster ist orange. Ah, Tino, Entschuldigung. Raster ist orange. Ich habe es vergessen. Das Problem ist, wenn man vom Rand aus was fotografiert und die Brennweite ist nicht lang genug, dann kann man eine einzelne Person gar nicht freistellen. Das heißt, man hat immer im Hintergrund so ein oranges Fennknäuel. Was man einfach nicht wegbekommt. Ne? Ja. Da, ich vermute mal, auch dafür brauchst du dann die 300-28, um dann sozusagen den Trainer noch von dem relativ dicht dahinter befindlichen Publikum dann auch wieder freizustellen. Ne?
Ja, wobei dazu muss ich auch sagen, ich bin, gut, weil ich vielleicht noch halbwegs fit bin als ehemaliger Sportler, ich liege gerne auch auf dem Boden. Und das ist immer so der Blickwinkel oder die Perspektive. Und wenn ich quasi von unten nach oben fotografiere, so ist das dann oft, dass ich die Hallendecke oder irgendwie die Wände habe. So ist das schon so ein automatisches Freistellen in dem Sinne dadurch. Aber da gebe ich dir recht, sonst ist es wirklich schwierig, wenn man mit einer anderen Blende arbeitet, dass oft das Publikum im Hintergrund stört.
Gut, Hallendecke ist ein gutes Stichwort. Von der London Session hatte ich mir 2-3 Bilder angeguckt, so die ich mal jetzt als Behind the Scenes titulieren würde. Da warst du in circa 20 Meter Höhe über dem Korb.
Pack nochmal 20 drauf, waren 40.
40.
Ja, man musste schon wirklich schwindelfrei sein. Das war schon mächtig.
So, da darfst du dann vor dem Spiel hoch und darfst da eine Kamera befestigen. Und die benutzt du dann zum Fotografieren. Da musst du aber auch mit einer langen Brennweite vermutlich arbeiten, oder?
Genau, das war auch mit einem 300er. Und ja, das sind immer so dankbare Perspektiven, weil, wie ich schon sagte, gerade beim Basketball bietet ganz, ganz tolle Perspektiven, ganz viele Möglichkeiten. Und ja, in London, das ist die O2 World in London, dort war zum Beispiel nur, dass man noch weiß, die hieß bei den Olympischen Spielen die Greenwich Arena. Dort wurde zum Beispiel geturnt. Und ja, dort nicht vorm Spiel, ich musste einen Tag vorher hoch und das war auch mit sehr starken Sicherheitsvorkehrungen. Man musste sich ein Lehrvideo anschauen, man musste viele Unterschriften leisten, man durfte nur zu zweit hoch, also so einfach ist es nicht.
Okay.
Gut, wie gesagt, hoch, auch mit 300 mm am Vollformat und ja, und mit einem sehr großen technischen Aufwand wieder das zu befestigen. Sprich, man kann nicht nur einen Arm nehmen, man musste Sicherheitshaken haben, man musste Drahtseile haben, zwei Arme, die alles absichern. Ja, und das, wie gesagt, das wurde dann auch, wie schon gesagt, per Funk dann ausgelöst.
Und die Kamera, die musstest du auch am Tag vorher bereits einschalten?
Nee, das war glücklicherweise, gibt es auch. Da muss man halt hoffen, dass die Kamera halt 2 Tage lang aushält. Da war es dann halt erlaubt, dass man wirklich eben zwischen oder vorm Spiel für 2 Minuten hoch durfte und nur die Kameras anstellen. Aber es musste vorher alles, das haben wir in der Nacht gemacht, die Kameras installiert und vorm Spiel durften wir die schnell anschalten.
Wir ist in dem Fall wer gewesen?
Das war dann halt dort, das war mein spanischer Kollege. Weil wie gesagt, man darf immer nur zu zweit, durfte hoch. Und das war halt mein spanischer Chef sozusagen.
Okay. Ja, fantastische Sachen. Ich denke mal, die Bilder sind auch in den Links nachher irgendwie zu sehen, halbwegs. Gut. Magic Arms hattest du schon gesagt. Der Wunsch für die EWE Arena ist, dass die Hallendecke noch höher gebaut wird.
Nee, mein Wunsch, wir haben ja eine neue Arena bekommen. Also wie gesagt, das und mein Wunsch, die ist jetzt quasi seit einem Monat eröffnet. Und mein Wunsch war quasi dieser Catwalk, dass man an der Hallendecke lang gehen darf. Gibt es leider nicht. Mein Wunsch ist, und das wird aber auch erst ein größeres Projekt für nächste Saison, dass ich mit Blitz arbeite.
Okay.
Also nicht mit einem Aufsteckblitz, sondern richtig mit Studioblitzen, die an der Hallendecke installiert werden.
Mit welchem Ziel würdest du das wollen?
Achso, ja, das ist das bringt halt ein ganz, ganz anderes Licht. Also das ist, man muss sagen, ich, nur mal wieder in die im technischen Bereich zu gehen, derzeit fotografiere ich im Bereich ISO zwischen 2000 bis 3200. Gut, die ganz neuen Kameras sind in dem Bereich sehr rauscharm, aber nichtsdestotrotz, da mit meinen Bildern viel gemacht wird. Es wird auch Plakate gedruckt, die mal 5x5 Meter sein können. Und dort ist natürlich weniger ISO immer besser. Und wenn ich mit Blitz arbeite, hat das zum einen halt einfach nur, dass die Bilder halt anders, sag ich jetzt mal, aber auch interessanter und schöner aussehen, in meinen Augen. Als aber auch der qualitative Aspekt, dass quasi man dann nur im Bereich ISO, ja, um die 300, also zwischen 300 und 500 ISO, so in dem Bereich, fotografiert, was natürlich gleich die Qualität um einiges besser macht.
Gut. Also mit Blitzlicht, vielleicht mehr Licht in der Halle, vielleicht geringere ISO-Zahlen. Wir werden sehen, ob da sich was tut. Kommen wir mal zu diesem, nenne das jetzt mal künstlerischen Aspekt deiner Bilder. Was ist dir besonders wichtig auf den Fotos? So angerissen hattest du das ja schon, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen zusammenfassen.
Also zum einen möchte ich gerne andere Fotos machen als die anderen. Das ist mal so ganz pauschal gesagt. Ich möchte mich gerne absetzen. Ich möchte auch, oder ich möchte nicht, sondern ich breche auch gerne mal einmal Regeln. Das heißt, nur kurz als Beispiel, dass ich ab und zu auch Objektive benutze, die eigentlich gar nicht für den Zweck sind. Als Beispiel ein Tilt-Shift-Objektiv, was oftmals in der Architektur halt eingesetzt wird. Aber ich arbeite sehr viel mit einem Tilt-Shift-Objektiv. Wichtig ist für mich, dass ein Foto schon eine Aussage hat, ohne dass es einen Untertitel benötigt. Dass man einfach sagt, okay, das Foto zeigt Spannung, Emotion und, wenn man sagt, Action. Und das sind so die Sachen, die für mich wichtig sind. Und toi, 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 bis jetzt hat es immer noch gut geklappt.
Okay. Bei so einem Event, wenn du da jetzt nach Hause kommst, wie viele Bilder hast du dann dabei?
Also das ist schon nicht wenig, da ich ja auch oftmals nicht nur mit einer Remote-Kamera, also nicht mit einer hinterm Korb, sondern ich arbeite manchmal bis zu 5 Kameras an einem Spiel, um sämtliche Perspektiven abzudecken. So kann man schon mal auf 2500 Fotos, kann man schon schnell mal kommen. Und im Endeffekt bleiben aber auch nur 120 Bilder davon übrig.
Also die Hauptaufgabe besteht dann nach einem Spiel für dich da drin, die sozusagen schlechten Fotos auszusortieren, um dann ein besseres Gesamtergebnis überzubehalten. Ne?
Genau. Manchmal fällt einem das schwer, weil man sagt, ach, das ist ein schönes Motiv, aber dann kommt irgendwann, da stört vielleicht eine Hand oder ein Spieler ist zu viel drauf. Und das sind so Sachen, wo man sich dann, man möchte das Bild auf der einen Seite gerne behalten, aber andererseits sagt, nee, das ist nicht hundertprozentig. Und man löscht das dann. Und aber man muss sagen, das geht aber auch schnell. Das hört sich jetzt viel an mit 2500 Fotos, aber es gibt entsprechende Programme, wo man eine Auswahl schnell treffen kann. Und das ist gar nicht mehr so schlimm. Also das ist eine Nachbearbeitung 1 bis 2 Stunden.
Was setzt du da ein, wenn ich mal fragen darf?
Also zunächst gibt es Fotomechanik. Das ist oft halt, wird stark in der Presse benutzt, bei den Pressefotografen. Dazu kann man einfach sagen, weil ich fotografiere auch im Technischen nur mit RAW, nicht in JPEG. Und dieses Programm bildet die Bilder ganz schnell. Also öffnet die Bilder sehr, sehr schnell. Das sind stark schnelle Vorschaubilder. Und so kann man das dann halt schnell auswählen und löschen. Da hat man dann ein Auge für. Und in der Nachbearbeitung eigentlich ausschließlich Lightroom.
Okay. Also du hast praktisch vor deinem Lightroom-Import, machst du mit Photomechanic eine Vorauswahl.
Genau.
Und dann gehen die 120 Bilder nur noch in Lightroom rein,
genau,
von denen du gerade redest.
Genau. Und dort, und das ist das Schöne halt im Hallensport. Oftmals sind die Lichtbedingungen identisch oder gleich. Also die gleiche Farbtemperatur. Die Lampen haben alle die gleiche Farbtemperatur. Dann kann man oft auch Serienverarbeitung machen. Das heißt, wenn ich mit einem bestimmten Objektiv, ich wähle nach Objektiv dann aus, dann sagt er ja so, ich möchte gerne alle Bilder gezeigt bekommen, welches ich mit einem 70-200 gemacht hat. Dort habe ich, dann ist ja davon auszugehen, dass ich die gleiche Belichtung, die gleiche Blende, die gleiche ISO-Zahl benutzt habe. Und dann kann ich ein Bild in dem Sinne richtig nochmal nachbelichten, nachschärfen etc. Und dann per Serienverarbeitung oder Synchronisation alles andere auf die anderen Bilder einsetzen.
Also die Einstellung quasi übertragen
genau,
auf die anderen
genau,
Bilder,
genau.
sodass die auch so entwickelt
genau.
werden. Und wie bestimmst du dann diesen initialen Weißabgleich für diese Serie von Bildern? Machst du das von Hand?
Das mache ich vorher schon in der Halle. Mhm. Was aber auch nicht immer ganz einfach ist, weil manche Hallen, das sind einfach Gründe des Stromsparens, dass manche Hallen nur zum Spiel selber das volle Spiellicht anmachen. Das heißt, dass ich quasi immer hoffe oder manchmal, wenn ich in anderen Hallen bin, nicht fragen muss, ob sie vielleicht das Licht schon mal anmachen könnten, weil ich arbeite mit einer Streuscheibe, weil die ist super. Streuscheibe auf die Kamera, einmal den manuellen Weißabgleich machen und das dann halt in der Kamera einstellen und es funktioniert super.
Also Streuscheibe, da meinst du jetzt so einen Weißabgleichsdeckel?
Genau, genau. Mhm. Ja, es gibt ja als Deckel, es gibt aber auch, so schimpft sich das auch, Weißabgleich-Streuscheibe,
okay.
sind im Vergleich zum Deckel etwas teurer. Also es gibt die Deckel, gibt es ja schon relativ günstig.
Mhm.
Und nur mal um so eine Summe zu nennen oder so einen Wert, also diese Streuscheiben liegen schon bei zwischen 60 und 80 Euro.
Mhm.
Aber es sind da noch qualitative Unterschiede feststellbar zwischen einer so einem Deckel und einer Scheibe.
Ja klar, bei dir kommt es ja vor allen Dingen auch auf die Geschwindigkeit an. Du willst ja nicht 100 Mal da jetzt hin und her
genau,
operieren, genau. sondern soll einmal gemacht werden und dann auch möglichst passen. Und ja, dieses ganz furchtbare Licht, ich weiß nicht, wie sich das nennt, Sodium, so und so, Vapor, keine Ahnung was, so eine Quecksilberdampflampe oder was die da alles haben, das ist ja irgendwie ein super hässliches, ekeliges, gelb-oranges mit diversen Sachen da ausstaffiertes Licht. Und wenn man jetzt normal bei ISO 200 und einer 250. Sekunde und Blende 2.8 von mir aus operieren würde, dann wäre das stockduster. Ne?
Genau.
Es reicht nicht aus, es ist zu wenig und es ist Licht in der falschen Farbe. Deshalb macht es das nochmal besonders schwierig. Gut, du hast einen Sponsor, für den du tätig bist und einen Partner, mit dem du zusammenarbeitest. Sponsor ist die Beko BBL. Beko ist eine Firma, BBL ist Basketball-Bundesliga und dein Partner ist CW Color.
Genau.
Auch eine Oldenburger Firma. Oder zumindest vormals Oldenburger Firma Karl Wölche ist das, glaube ich, ne? CW, diese Abkürzung,
genau.
wie das E da reinkommt, weiß ich jetzt nicht genau.
Und hat sich zum europäischen Marktführer im Fotofinishing halt gemausert.
So, und hier, ich habe jetzt, das gibt's allerdings nirgendwo zu sehen, deshalb beschreibe ich das nochmal. Ich habe so ein Buch, was die Firma Beko als Hauptsponsor der Basketball-Bundesliga an Sponsoren verteilt hat. Habe ich das richtig wiedergegeben oder an Partner?
Ja, an Partner. Also wie gesagt, man muss dazu eben noch mal ganz kurz sagen, wenn man jetzt schon Beko ins Spiel gebracht hat, Beko ist Namenssponsor der Basketball-Bundesliga. So wie die EWE Baskets ist anzunehmen, EWE kennen auch vielleicht so einige, ein Energieunternehmen, ist praktisch Namenssponsor der Oldenburger Basketballer. So ist die Beko Namenssponsor der Basketball-Bundesliga.
Mhm.
Und bei denen, wenn dort Veranstaltungen sind, gibt es natürlich mehrere Sponsoren und als kleines Dankeschön wird dann oft ein der CW-Fotobuch zur Verfügung gestellt.
Das hast du jetzt komplett fotografiert?
Genau.
Das heißt, das sind Bilder aus einer Saison, die hier zusammengestellt wurden?
Das ist jetzt nur von einem, wie ich schon sagte, die Liga hat ja verschiedene Veranstaltungen und das war jetzt ein All-Star Day, das war jetzt in Ludwigsburg,
okay.
wo das ist eine reine Tagesveranstaltung, von morgens bis spät in die Nacht.
Dafür ist das relativ dick, deshalb stutze ich da jetzt. Also es sind gefühlte 100 Seiten
ja.
in diesem Buch und die sind auch alle schön beidseitig bedruckt und es gibt natürlich ein paar größere und ein paar kleinere Fotos, aber es sind nicht immer seitenfüllende, also ich habe jetzt hier so eine Doppelseite aufgeschlagen, da sind 1, 2, 3, 4, 5 Fotos verwendet worden. Format ist so ungefähr 20, 25 mal 40 Zentimeter ist eine Seite groß, also so ein sehr großes Fotobuch.
Genau,
so
ein Panoramaformat ist das dann einfach.
Ja, hier ist so ein nur eins auf einer Doppelseite und da sind wieder dann entsprechend mehr. Diverse Sachen werden hier gezeigt, Show-Event. Also ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass man so viele Fotos von einer, so viele gute Fotos, muss man ja sagen. Du hast ja jetzt nicht hier deine 3.500 Fotos verarbeitet, sondern auch nur wieder die ausgesuchten von diesem Event. Ne?
Genau, genau.
Ja, fantastische Sachen. Wie viel Arbeit kostet das dann noch zusätzlich, so ein Buch dann von den Bildern zu erstellen?
Ja, also ich bekomme immer, also bei so einem Buch ist man schon bei 3 bis 4 Stunden ist man schon dabei, wenn es gut läuft.
Okay. Und überhaupt, dass man mal so eine Vorstellung davon bekommt, ich habe immer das Gefühl, ich brauche so unheimlich lange, um meine ganzen Bilder auszusortieren. Presse, hattest du gesagt, die sind an anderen Sachen interessiert, aber grundsätzlich, du kommst von einer Veranstaltung nach Hause, wann musst du die ersten Bilder sozusagen fürs Netz zur Verfügung stellen?
Ja, ich muss sogar schon während der Veranstaltung Bilder zur Verfügung stellen. Mhm. Da bin ich aber auch nicht ganz unschuldig dran.
Okay.
Da kann ich nur mal kurz erzählen. Im Rahmen der Basketball-Bundesliga, für die ich tätig bin, betreibe ich auch für die oder mit den anderen Fotografen der einzelnen Vereine ein gewisses Qualitätsmanagement. Und wir möchten halt, meine Absicht ist einfach, die Zusammenarbeit zwischen Verein, Liga und Fotografen zu verbessern. Und dort gab es dann mal die Idee, dass man zur Halbzeit eines Spiels schon 3 bis 4 Bilder und nach dem Spiel nochmal 7 bis 8 Bilder schon zur Verfügung stellt. Nur kurz dazu, muss ich dir vorstellen, dass manchmal spielt Oldenburg gegen Bayern München. Aber von Bayern München fliegt oder fährt oft kein Presseredakteur mit. Und der sitzt in München, guckt sich den Live-Ticker an oder guckt sich das Spiel im Fernsehen an und schreibt seinen Bericht, seinen Artikel für die Homepage. Und der will natürlich auch Bildmaterial haben. Und natürlich will er aktuelles Bildmaterial haben. Und diese Bilder, die ich dann schon in der Halbzeit hochladen muss, beziehungsweise nach dem Spiel, steht dann diesem Redakteur zur Verfügung, der dann die Bilder mit einarbeiten kann.
Okay, das heißt, du musst eigentlich schon während der Veranstaltung anfangen,
genau,
zu sagen, das sind gute Bilder, die man weitergeben kann.
Genau. Und zu den anderen Bildern, die restlichen Bildern, das sind jetzt knapp nochmal 100 Bilder, die, wie gesagt, gestern Abend war das Spiel um 20 Uhr mit Verlängerung. Ich war um 11:30 zu Hause oder um 12 besser gesagt. Ich gebe zu, etwas länger geschlafen, aber dann habe ich die Bilder nachbearbeitet und gerade quasi kurz vor deinem Besuch bin ich damit fertig geworden.
Okay, wir haben jetzt 18 Uhr, bin ich gekommen, jetzt ist schon ein bisschen später. Also mit anderen Worten, du bist eigentlich gerade hier bei deinem absoluten Abendprogramm, weil du die ganze Nacht durchgemacht hast?
So ungefähr, ja.
Okay. Das ist eine harte Sache, die man sich vorher gut überlegen sollte, bevor man da jetzt irgendwie weiter loslegt. Ich möchte auch nochmal, falls da der Eindruck entstanden sein sollte, dass das alles so super einfach ist, also man kann das ja mal ausprobieren beim Zweit- oder Drittligisten oder wie auch immer. Wie gesagt, mit Tino hatte ich schon mal darüber philosophiert, dass man eigentlich keine großen Eingangskontrollen hat irgendwie beim Basketball. Da ist es noch nicht so wie beim Fußball, dass dann da irgendwie eine Polizeihundertschaft anrückt und man da also gefilzt wird, bevor man überhaupt ins Stadion rein darf. Mit anderen Worten, man kann ganz gut eine Kamera mitnehmen. Und dann kann man ja mal versuchen, interessante Fotos von dem Spiel zu machen. Und dann wird man feststellen, so einfach ist das alles gar nicht, wie das immer so aussieht auf den fertigen Fotos. Also ich bin da auch relativ zügig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, als ich das mal versucht habe. Da braucht man also mit Sicherheit mehr an Erfahrung und mehr an Know-how und auch an einfach Fehlversuchen, um dann zu lernen, das ist gut, das ist schlecht. Und die Nachbearbeitung ist dann halt auch nochmal irgendwie so eine Sache, die ja nochmal separat Zeit kostet und die man eigentlich in dem Job auf jeden Fall als selbstverständlich mit drin hat. Eine andere Frage, die ich schon fast stellen wollte, ich stelle sie trotzdem noch. Ich sehe hier gerade an der Wand, das beschreibe ich auch mal, in fast Lebensgröße einen dunkelhäutigen Spieler, der ein Vereinstrikot von den EWE Baskets anhat und die Arme ausgestreckt hat und das Foto ist, sagen wir mal, 70 Zentimeter hoch und in Lebensgröße, also sowas fast 2,50 Meter oder so breit, so in etwa. Und er hat noch einen Ball in der Hand. Wenn man jetzt so ein Bild hat, Hast du da die Nachbearbeitung gemacht? Bist du verantwortlich, bis das in den Druck geht? Oder hast du dann noch Leute, die dir zuarbeiten, Grafiker, die dann sagen, komm, ich mache das jetzt weiter?
Nein, also man muss immer unterscheiden. Wenn man jetzt sowas hat, wie dass man, wenn man für einen Basketball-Bundesligisten arbeitet oder generell für einen Bundesligisten, dort steckt oft eine Werbeagentur dahinter und oft die sich natürlich auch überlegen, wie wird was präsentiert oder wie sagt der Verein, gibt bestimmte Dinge vor. Und so ist es so, dass ich quasi erstmal das Rohmaterial abliefere von den Fotos. Und dann wird sich überlegt, angeschaut, wie möchte die Agentur haben, etc. Und es ist auch so, dass manche Fotos einfach noch in die Lito abgegeben werden. Wir haben hier zum Beispiel vor Ort in Oldenburg ein sehr, sehr kompetentes, kann man wirklich sagen, Lito-Team, die deutschlandweit sehr erfolgreich sind. Und die, das sind wahre Künstler. Also die, was die noch quasi aus den Fotos rausholen, könnte ein, ich sag mal, auch gelernter Fotograf, der schon im Photoshop fit ist, da gehe ich jede Wette ein, die kriegen es nicht so hin wie die Jungs, wie die richtigen Spezies da. Und da habe ich auch kein Problem damit, dass ich das Bild dann auch einfach nochmal abgebe.
Und die bereiten das sozusagen, bis es in den Druck geht, dann weiter auf.
Genau, das sind nur als Beispiel, das sind dann oft so Kleinigkeiten, dass im Trikot die falsche Falte ist, dass das Trikot irgendeine Falte wirft, wo sie nicht sein sollte, gerade da, wo ein Sponsor vielleicht zu sehen ist. Sowas wird dann quasi glatt gebügelt. Oder aus zwei Fotos, weil er guckt noch nicht freundlich genug, dann wird aus zwei oder drei Fotos wird ein Foto gemacht. Oder wir haben es auch einmal, das kann man halt sagen, wenn man Mannschaftsfotos macht. Es ist oft so, weil das viele erfolgreiche internationale Spieler sind, dass manche, wenn es den offiziellen Termin gibt, manche mit der Nationalmannschaft noch unterwegs sind. Und das heißt, es fehlen dann manche Sportler. Und die müssen dann im Nachhinein noch reinretuschiert werden. Und wir hatten dieses Jahr den Fall, dass wir noch nicht mal mehr Zeit hatten. Der Spieler hat zum Glück im letzten Jahr noch hier gespielt. Er hat noch nicht mal Zeit, ein Einzelshooting zu machen. Und er hatte das alte Trikot noch an. Und zum Beispiel die Lito hat dann das Trikot, das neue Trikot, auf das alte Trikot drauf retuschiert. Und okay, man sieht keinen Unterschied, Alter. Das ist schon Wahnsinn.
Okay, also Nachbearbeitung gibt es noch, Unterstützung. Was haben wir noch nicht beleuchtet von deinem ganzen sportfotografischen Bereich? Fällt dir da spontan noch was ein?
Nein, ich möchte aber einmal kurz ansetzen, was du gesagt hattest, dass jeder sich mal versuchen sollte im Sport und ruhig sich mal einen Dritt-, Viert-, Fünf-Ligisten suchen sollte. Ich kann wirklich einen Tipp geben, einfach mal nachfragen. Einfach mal auch, dann hat man den offiziellen Eingang. Einfach mal nett nachfragen bei den Vereinen, dass man sagt, ich würde gerne mal eure Veranstaltung fotografieren. Vielleicht hat einer der eine oder andere schon eine Homepage, das als Referenz angeben. Und manche Vereine sind eigentlich sehr offen dafür, dass man dann vielleicht sogar auch den offiziellen Einlass hat und dann auch noch ein, zwei Möglichkeiten mehr, als nur von der Tribüne zu drehen. Also Fragen kostet ja bekanntlich nichts. Das ist nur so ein kleiner Tipp, weil so bin ich auch oftmals angefangen.
Gut, das ist schon mal ein super Tipp. Auf jeden Fall hatten wir in der Form, glaube ich, auch noch nicht so gesagt. Also wir hatten bisher nur den Tipp gegeben, dass man bestimmt eine Kamera mitbringen kann, aber dass man direkt bei dem Verein mal anfragen soll. Wie gesagt, manchmal oder sehr häufig, habe ich jetzt deinem Tipp entnommen, rennt man einfach eine offene Tür ein, dass die da gar nichts gegen haben, wenn da mal jemand vorbeikommt, der ein paar anständige Fotos macht. Und vielleicht findet ihr über den Weg dann eben auch den Einstieg, falls euch das interessiert. Gut, falls jetzt noch Hörer zuhören, die sich eher zum Bereich der Kunden zählen würden, also man kann dich auch buchen für Hochzeitsfotografie, man kann dich auch buchen für Werbefotografie, was auch immer. Auch Kontakt über deine Homepage.
Genau.
Wobei also Eventfotografie, hattest du gesagt, machst du weniger. Aber auch da gibt es natürlich irgendwie die Möglichkeit, mit dir Kontakt aufzunehmen und dich zu buchen.
Ja, natürlich. Also Event, nur dass man es versteht. Ich bin früher, ganz früher habe ich mal, bin durch die Diskotheken getingelt, habe da mal Fotos gemacht, das war früher mit 18, 19, hat es viel Spaß gemacht. Sowas mache ich jetzt nicht mehr, sondern bei Events verstehe ich darunter, ich mache viele Galas oder mache irgendwelche Messenveranstaltungen oder solche Jubiläen von großen Unternehmen. Sowas ist das, was ich zum Beispiel auch schwerpunktmäßig mache. Oder auch viele, ich mache jetzt auch derzeit viele Fotos für Förder- oder Geschäftsberichte von großen Banken, dass ich dort dann auch spezielle Aufträge mache zum Beispiel.
Ja, schöne Sache. Also vielen Dank für die offenen Einblicke in deine Arbeit. Also gerne. Ich finde das nicht selbstverständlich, dass man da so mit allem auch so in so einer Öffentlichkeit rausrückt. Nochmal ganz besonderen Dank dafür. Ich hoffe, das hat vielleicht nochmal ein bisschen mehr die Perspektive für den einen oder anderen, der sich in diesem Bereich ganz besonders interessiert, geöffnet. Wenn ihr so super tolle Fotos machen wollt wie der Ulf, müsst ihr so oder so mit dem Verein Kontakt aufnehmen, damit ihr die Möglichkeit eingeräumt bekommt, an diversen Hallenverstrebungen Kameras zu platzieren, die dann über Funk zusätzlich noch ausgelöst werden. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen, außer dir eine gute Nacht zu wünschen? Also du hast ja deinen Schlaf jetzt redlich verdient. Vielen Dank an dich, Ulf, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne. Und ich gebe gerne, wie gesagt, ich stehe für jede Frage offen. Das heißt, wenn irgendwelche Zuhörer Fragen haben, gerne einfach eine E-Mail an mich und ich hoffe, sie zeitnah beantworten zu können natürlich.
Oh, da hast du dir natürlich jetzt was eingefangen, aber ich denke mal, kein Problem, der Ulf ist da locker im Umgang. Ich bedanke mich nochmal bei euch für die Aufmerksamkeit und sag tschüss, bis zum nächsten Mal.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.